Auch allen einen wunderschönen guten Morgen von mir. Ich muss jetzt mal ein ganz klein bisschen suchen. Ich habe mir zum Glück aufgeschrieben, wo es stehen soll. Das ist nicht Seite 37, sondern Kapitel 37. Meine Predigt steht unter dem Titel »Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm«. Habt ihr alle schon mal gehört, ne? Diesen Spruch, »Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm« und guckse, dein Vater. Ja, sagt man manchmal, ne? Man sagt auch manchmal, guck mal, deine Mutter oder der Opa. Ist nicht immer direkt so, das hat alles so eine lange Geschichte. Deswegen habe ich auch so als Untertitel, wo ist mein Ursprung, wo ist mein Fundament? Aber jetzt will ich erstmal zurückkommen auf die Bibel, 1. Mose, Kapitel 37, die Verse 12 bis 36. Eines Tages trieben Josefs Brüder die vier Viehherden ihres Vaters nach Sichem, um sie dort weiden zu lassen. Da sagte Jakob zu Josef: Geh zu deinen Brüdern nach Sichem und erkundige dich, wie es ihnen und dem Vieh geht. Dann komm wieder und berichte mir. Gut, sagte Josef. Er verließ das Tal von Hebron und machte sich auf den Weg nach Sichem. Dort irrte er auf den Weideplätzen umher, bis er einen Mann traf. Wen suchst du? Fragte der. Meine Brüder mit ihren Herden. Hast du sie vielleicht gesehen? Entgegnete Josef. Ja, sie sind aber von hier weggezogen, antwortete der Mann. Ich habe gehört, wie sie sagten, sie wollten nach Dothan ziehen. Josef ging nach Dothan und fand sie dort. Seine Brüder erkannten ihn schon von Weitem. Noch bevor er sie erreichte, beschlossen sie, ihn umzubringen. Da kommt ja der Träumer, spotteten sie untereinander. Los, wir erschlagen ihn und werfen ihn in einen tiefen Brunnen. Unserem Vater erzählen wir, ein wildes Tier hätte ihn gefressen. Dann werden wir ja sehen, was aus seinen Träumen wird. Nur Ruben wollte ihn retten. Wir dürfen ihn nicht töten, rief er, vergießt kein Blut, werft ihn doch lebend in den Brunnen hier in der Steppe. Ruben wollte ihn nämlich später heimlich wieder rausziehen und zu seinem Vater zurückbringen. Kaum hatte Josef sie erreicht, da entrissen sie ihm sein vornehmes Gewand und warfen ihn in den leeren Brunnenschacht. Dann setzten sie sich, um zu essen. Auf einmal bemerkten sie eine Karawane mit ismaelitischen Händlern. Ihre Kamele waren beladen mit wertvollen Gewürzen und Harzsorten. Sie kamen von Gilead und waren unterwegs nach Ägypten. Da sagte Juda: Was haben wir davon, wenn wir unseren Bruder töten und den Mord auch noch verheimlichen? Los, wir verkaufen ihn an die Ismaeliter. Schließlich ist er ja immer noch unser Bruder. Die anderen stimmten zu. Und so holten sie Josef aus dem Brunnen und verkauften ihn für 20 Silberstücke an die ismaelitischen Händler, die ihn mit nach Ägypten nahmen. Ruben aber war nicht dabei gewesen. Als er nun zum Brunnen zurückkam und bemerkte, dass Josef verschwunden war, erschrak er und er zerriss entsetzt seine Kleider. Der Junge ist weg, schrie er. Wie kann ich jetzt noch meinem Vater in die Augen schauen? Sie schlachteten einen Ziegenbock, wälzten Josef in dem Blut, Josefs Gewand in dem Blut und gingen damit zu ihrem Vater. Das haben wir unterwegs gefunden, sagten sie. Kannst du es erkennen? Ist es Josefs Gewand oder nicht? Jakob erkannte es sofort. Das Gewand meines Sohnes, rief er, ein wildes Tier hat ihn gefressen. Josef ist tot. Er zerriss seine Kleider, wickelte als Zeichen der Trauer ein grobes Tuch um seine Hüften und weinte viele Tage um Josef. Alle seine Söhne und Töchter kamen, um ihn zu trösten, aber keinem gelang es. Bis zu meinem Tod werde ich um ihn trauern. Die Händler verkauften Josef in Ägypten an Potiphar, einen Hofbeamten des Pharaos, den Oberbefehlshaber der königlichen Leibwache. Lange Geschichte. Und ich gehe mal davon aus, die Vorgeschichte kennt ihr auch, dass der Josef Träume hatte und sie seinen Brüdern erzählte. Und in diesen Träumen stellte sich das so dar, dass er über seinen Brüdern steht und sogar über seinen Eltern. Und er hat auch noch einen schicken Mantel gekriegt von seinem Vater. Lasst uns mal so ein bisschen auf den Stamm gucken. Ich habe ja gesagt, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Wenn man so ganz vorne anfängt, die Wurzeln dieses Stammes, die liegen ja schon bei Abraham. Ne? Abraham ist ein Mann, von dem man sagt, Gott hat ihm gesagt, geh dahin, wo ich dir das zeigen werde, und das Land werde ich dir schenken. Und aus deinem Samen wird mal ein großes Volk entstehen. Der erste Gedanke, den wir haben, wenn uns heute jemand sagt, fahr mal dahin, dann fragen wir genau, wohin? Weil das wollen wir dann in unser Navi eingeben und den besten Weg suchen lassen. Gott hat zu Abraham gesagt, geh erstmal. Ich werde dir schon zeigen, wo du hin musst. Aber das Wichtige für mich in diesem Zusammenhang ist, dass Gott auch gesagt hat, ich werde aus dir ein großes Volk entstehen lassen. Und das Nächste, womit mir dieser Mann Abraham auffällt, ist, dass er auf dem Weg nach Ägypten seine Frau anguckt, die Frau, die er über alles liebt, feststellt, die ist so unglaublich schön. Wenn ich mit der jetzt nach Ägypten reise, dann wird mich der Pharao einen Kopf kürzer machen, damit er an meine schöne Frau drankommt. Damit man mir nicht den Kopf abschlägt, sage ich doch lieber, das ist meine Schwester. Das ist ein Feigling. Es ist ein Feigling. Und es ist ein dummer Feigling. Weil Gott, er geht los auf das Versprechen hin, Gott wird mir das Ziel schon zeigen. Wird er machen. Aber er vergisst vollkommen, dass ein Mann ohne Kopf keine Kinder mehr zeugen kann. Und ohne Kinder zu zeugen, entsteht aus mir kein großes Volk. Also wieso hat der Angst gehabt, dass der Pharao ihm den Kopf abschlägt? Lieber geht er hin und lässt zu, dass der Pharao mit seiner Frau schläft. Weil das tut der Pharao, weil er glaubt, das ist die Schwester. Erst als er dahinter kommt, verjagt er Abraham wieder. Wie kannst du mir das antun? Der Ursprung dieses Stammes, von dem wir reden, basiert auf einem Feigling, der auch noch ein schlechtes Gedächtnis hat. Okay, sein Vertrauen in Gott ist riesig groß, als er aufgefordert wird, seinen Sohn zu opfern, Isaak. Aber was war Isaak? Was war Isaak für ein Typ? Ich glaube, Isaak war jemand, der genau den gleichen Fehler machte. Der ging zu den Philistern, zum Philisterkönig und hatte auch eine wunderschöne Frau und hatte Angst. Also, wenn die meine schöne Frau sehen, dann bringen die mich um, damit die an meine Frau kommen können. Und gibt auch sie wieder als Schwester aus. Dabei war auch Isaak gesagt worden, aus dir wird mal ein großes Volk werden. Auch Isaak war ein Feigling, der lieber seine Frau vorschiebt, aus Angst um sein eigenes Leben. Schon mal tolle Voraussetzung, dass da mal ein richtig großer Stamm, ein richtig großer Baum erwächst, oder? Zwei Feiglinge. Dann kommt als nächstes Jakob. Jakob ist ein Betrüger. Er ist der Zweitgeborene. Seine Hand war zwar zuerst mal draußen an der frischen Luft, aber dann wurde die Hand wieder zurückgezogen und Esau kam als Erstgeborener auf die Welt. Und was macht Jakob? Oder fragen wir anders, was machen die Brüder? Dieser Esau ist so ein Naturtyp. Der geht gerne auf die Jagd und ist gerne auf den Feldern. Und Jakob ist mehr der Elegante, der Feinsinnige. So der, ne? Ja. Esau kommt von der Jagd zurück, hat Hunger. Jakob hat eine richtig leckere Linsensuppe gemacht. Und wer mal beim Bund war oder so, Erbsensuppe oder Linsensuppe, die hat was. Gibst du mir von deiner Suppe? Ja, wenn du mir dein Erstgeborenenrecht gibst. Was sagt Esau? Ich werde sowieso irgendwann mal sterben. Was soll ich mit so einem Erstgeborenenrecht? Da hasse Jakob, da hasse. Linsensuppe gegen Erstgeborenenrecht. Das Erstgeborenenrecht zur damaligen Zeit bedeutete, ich erbe alles. Und egal wie viele Brüder ich noch kriegen werde, die werden meine Untergebenen sein, solange sie in meinem Einflussbereich sind. Also ein Erstgeborenenrecht, das war was. Und dann kam es noch zu dem Moment, wo Isaak blind geworden ist, alt geworden ist und wusste, er wird jetzt bald sterben. Neben dem Erstgeborenenrecht gibt es noch etwas, was extrem viel wert ist. Der Segen des Vaters auf den erstgeborenen Sohn. Und die Mutter von Jakob, Lea, die eigentliche große Liebe des Vaters, hört, dass der Vater Isaak Esau aufs Feld auf die Jagd schickt. Jag mir einen Bock, ich werde dir dein Lieblingsessen, und dann machst du mir mein Lieblingsessen und dann werde ich dich segnen. Und diese Lieblingsehefrau des Isaak geht zu ihrem Lieblingssohn, dem Jakob, und sagt, hör mal, dein Bruder, der ist jetzt auf der Jagd, schlachte mir mal eben zwei Zieglein und ich mache für dich das Lieblingsessen deines Vaters. Und das bringst du dem, und damit der Betrug nicht auffällt beim blinden Vater, wickelt sie ihm auch noch um die Hand, um den Arm und um den Hals Fell von diesen Zicklein, damit er sich so anfühlt wie Esau. Und so erschleicht sich Jakob auch noch den Segen des Vaters. Ist ein Betrüger. Was sind das für Wurzeln? Für diesen Stamm, von dem wir reden. Als das rauskommt, droht Esau seinem Bruder mit dem Tod. Jakob ist auch noch ein Feigling, der haut ab. Und jetzt kommt der wichtige Punkt so für junge Leute. Junge Männer haben wir jetzt gerade nicht da, weil das ist... Entschuldigung. Vergib mir. Ich wusste nicht, dass du jetzt gerade aktuell auf Brautschau bist. Nein, ganz, ganz wichtig ist, er geht zurück zu seinen Wurzeln, zum Stamm von seinem Vater und Großvater, zu Abrahams Familie und lernt dort seine große Liebe kennen, die Lea, und geht zum zukünftigen Schwiegervater und sagt, gib mir deine Lea als Frau. Und der Mann sagt, kein Problem, kannst du haben, wenn du 7 Jahre für mich arbeiten tust. Und nach diesen 7 Jahren freut sich Jakob auf seine Hochzeit. Und wenn wir das nachlesen wollen, er wird betrogen. Er kriegt nämlich erstmal... Er kriegt erstmal die Lea, weil seine große Liebe ist die Rahel. Entschuldigung. So. Er geht natürlich zum Schwiegervater und sagt, was soll das? Ich wollte eine andere. Die Rahel wollte ich haben. Ja, sagt er, aber bei uns ist es Sitte, dass zuerst die Älteste verheiratet wird, bevor die Jüngere weitergegeben werden darf. Zur damaligen Zeit konnte ein Mann noch mehrere Frauen haben. Also hat Jakob dann gesagt, ja, und was ist denn, wenn ich jetzt die Rahel auch noch haben möchte? Ja, dann musst du noch mal 7 Jahre arbeiten. Mach ich. Ist mir die Rahel wert. So groß war die Liebe von Jakob zu seiner großen Liebe Rahel. Dann kommt er wieder zurück. Gott sagt ihm, du darfst jetzt wieder zurückgehen. Ich habe Einfluss auf Esau, deinen Bruder, genommen. Alles wird sich regeln. Und da vertraut auch Jakob wieder. Geht zurück. Und jetzt fängt die eigentliche Geschichte an, auf die ich überhaupt hinaus will. Habe ich euch vorgelesen, dass hier 10 Brüder gemeinschaftlich ihren 11. Bruder umbringen wollen. Was sind das für Brüder? Was sind das für Typen? Die große Liebe Jakobs war lange Zeit unfruchtbar. Dafür aber hat Lea, seine erste Frau, ihm als allererstes Ruben zur Welt gebracht. Dann brachte sie Simeon zur Welt, dann brachte sie Levi zur Welt, dann brachte Lea Juda zur Welt. Das brachte Rahel ein bisschen auf die Palme. Und sie hat dann, was ihr Recht ist, und auch das Recht des Stammesoberhauptes, dem Jakob ihre eigene Magd zur Seite gestellt. Das war damals üblich, weil man... Das Wichtigste war, dass der Stammesoberhaupt männliche Nachfahren bekommt, Erben bekommt. Und wenn das mit der eigenen Frau nicht klappte, dann hat diese eigene Frau ihre persönliche Magd dem Gatten gegeben. Und auf die Art und Weise hat Bila, die Magd der Rahel, als fünften Sohn dem Jakob Dan geschenkt und als sechsten Sohn Naphtali. In der Zwischenzeit war Lea auch nicht von Fruchtbarkeit gesegnet. Und sie fand das blöd, dass die Rahel auf diese Idee gekommen ist und hat ihrerseits dem Jakob ihre Magd gegeben, die Silpa. Und daraus entstanden als siebter Sohn Gad, als achter Sohn Asser, als neunter Sohn Issachar. Nein, Issachar war wieder von Lea, nicht von der Magd. Und auch der zehnte Sohn Sebulon war wieder von Lea. Und sie brachte noch ein Kind zur Welt. Das geht oftmals unter in der Geschichte, wenn man es liest. Eine Tochter mit Namen Dina. Und die jüngeren Mädels unter euch, die werden das vielleicht wissen, wenn man so 17, 18 ist oder heute wahrscheinlich schon mit 14, 16, dann geht man auch schon mal in eine Nachbarschaft gucken. Was tragen da die jungen Mädchen? Ach, guck mal, die tragen Nike und die, ne, und will ich auch haben. Dina geht also auch ins Nachbardorf. Und da fällt sie einem jungen Mann auf, der sich in sie verguckt und sie sich gleich nimmt. Scheint damals auch so. Auf jeden Fall hat der Vater dieses jungen Mannes noch so viel Anstand, dass er zum Jakob geht und sagt: Ich bitte vielmals um Entschuldigung für meinen ungehobelten Sohn, dass der sich einfach deine Tochter genommen hat. Können wir das irgendwie bereinigen? Und Jakob sagt zu diesem Vater: Pass auf, wir machen Folgendes aus. Wenn du und dein Sohn und alle Männer in deinem Ort sich beschneiden lassen, dann bin ich damit einverstanden, dass auch Männer aus meinem Stamm sich mit euch, ja, ist dann in Ordnung. Deal ist Deal. Dieser Vater sorgt dafür, dass alle Männer einschließlich ihm selbst beschnitten werden. Damit wäre eigentlich alles in Ordnung. Wenn nicht Simeon und Levi, zweitältester und drittältester Sohn von Jakob, insgeheim gesagt hätten: Nee, so nicht. Also wer meine Schwester anpackt, die gehen bei Nacht und Nebel hin und meucheln alle Männer in diesem Ort. Sie bringen alle Männer in diesem Ort um, und rauben auch noch alles an Vieh und Frauen und Kindern zur Sklaverei. Habt ihr das schon mal bewusst gelesen, dass das da so drin steht in der Geschichte? Und Jakob sagt: Hier können wir nicht mehr bleiben. Es ist nun mal passiert, aber jetzt müssen wir verschwinden. Und haut ab. Wenn jetzt also Josef, der geliebte Sohn des Jakob, weil dieser Sohn ist von Rahel persönlich, seiner großen Liebe, losgeschickt wird, geh doch mal nach deinen Brüdern gucken. Was machen die so? machen die ihren Job ordentlich, gehen die ordentlich mit den meinen Viechern um und so. Da gehört schon Mut dazu. Josef ist noch ein Kind, 16 oder 17 vielleicht. Wisst ihr, welche Strecke Josef zurückzulegen hat? Er geht von Bethlehem, von Hebron aus. Hebron ist hier. Da ist Jerusalem. Das sind ungefähr 40 Kilometer. Und da ist Sichem. Das sind nochmal 40 Kilometer. Bus und Bahn fuhren damals nicht wegen GDL-Streik. Er musste zu Fuß gehen. Und wie lange geht man damals wohl als 16-, 17-Jähriger 80 Kilometer lang zu Fuß? 4-5 Tage bestimmt. Und das in schicken Nike-Schuhen und einem schicken Nike-Mantel und einem schicken Nike-Pullover und einer schicken Nike-Mütze, etwas, was von Weitem schon auffällt. Das ist schick, das will ich haben. Und Straßenräuberei gab es damals bestimmt auch schon. Es gehörte auch ein bisschen Mut dazu, sich auf den Weg zu machen, um für den Vater nachzugucken, ob die Brüder einen ordentlichen Job machen. Und dann kommt er in Sichem an und kriegt dann noch zu hören, ja, aber die Brüder sind schon längst wieder weiter weg. Das heißt also nochmal 2 oder 3 Tage laufen vielleicht. Ich habe Dotham nicht gefunden auf der Karte, aber ich könnte es mir vorstellen. Und dann sieht man ihn von Weitem kommen, diesen Strahlemann, diesen vorgezogenen Knirps. Der Vater schickt uns immer nur weg. Wir können nur arbeiten, wir können nur malochen und raus aufs Feld und bei Nacht und Nebel und bei Wind und Wetter draußen schlafen, bei der Viecherei. Und guck mal, wie der aussieht, wie der ausgestattet ist. Der ist doch viel zu schön zum Arbeiten. Und dann sind da so Söhne bei wie Simeon und Levi. Die haben schon mal ein ganzes Dorf ausgerottet. Dass die auf die Idee kommen, oh komm, den bringen wir um. Ist ja logisch, ne? Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Auch die Idee von den schmeißen wir in den Brunnen. Wie lange kann man in einem Brunnen überleben, wenn einen da keiner rauszieht? Erst recht, wenn da kein Wasser drin ist, dass man trinken kann. 3 Tage, 4 Tage, dann ist man tot. Aber zum Glück kommt da ja eine Karawane und ich finde es ja irgendwie nett von den Brüdern. Wir wollen kein Blut vergießen, ist doch unser Bruder. Aber Geld können wir für ihn nehmen. 20 Silberlinge. Erinnert euch das an was? Der Verrat von Judas. Aber das waren 30 Silberlinge. Das ist Inflationsausgleich. Also irgendwie ist es für mich verständlich, dass die Brüder zumindest mit dem Gedanken spielen, wie können wir dem ungeliebten, ja sogar schon verhassten Bruder, Halbbruder eigentlich, ist ja nur ein Halbbruder, wie können wir dem eins auswischen? Und ich habe auch nur deswegen so weit gelesen, weil da noch eine andere Stelle ist, die mir vollkommen zuwider ist am Charakter dieser Brüder. Sie gehen anschließend zum Vater werfen ihm das blutgefleckte Gewand hin und wagen es dann, den Vater trösten zu wollen. Sie trauern mit dem Vater. Wie verlogen ist diese Gruppe? Ich würde mich schämen. Aber wenn ich eine Lüge anfange, dann muss ich wahrscheinlich die nächste hinten dran und noch eine, damit es nicht auffällt. Wenn sie nicht mitgetrauert hätten, hätte der Vater vielleicht irgendwann mal gefragt, sag mal, was ist denn mit euch los? Also mussten sie noch eine Lüge und noch eine Lüge. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Ihr kennt alle, wie die Geschichte von Josef weitergeht. Dass er zu Potiphar kommt, dass er ins Gefängnis geschmissen wird, dass er Träume deutet, dass er der zweithöchste Mensch in Ägypten wird und eigentlich seine Brüder und seinen Vater und den ganzen Stamm rettet. Aber auch das wäre nicht möglich gewesen ohne die Frage, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Wo ist mein Fundament? Und eine der Aussagen des Alten Testaments wiederholt sich immer wieder. Sagt euren Kindern, was euer Gott für euch, für dich getan hat. Gebt es an eure Kinder und Kindeskinder weiter. Und wenn Jakob, dieser Betrüger, nicht seinen tiefen Glauben an Gott und sein tiefes Vertrauen in Gott an seinen Sohn Josef weitergegeben hätte, habe ich große Zweifel, dass dieser Josef diese Zeit in Ägypten so überstanden hätte. Ein bisschen Fundament hat Jakob seinem Sohn Josef mitgegeben. Und dieses Fundament, Gottvertrauen heißt das, ist das Fundament geworden, auf dem die Rettung des Volkes Israel nachher stattgefunden hat. Wo ist mein Fundament? Mögt ihr Fotografie? Interessiert sich jemand für Fotografie? Es gibt jedes Jahr das Bild des Jahres. Wer weiß, wie das Bild des Jahres für 2023 aussah? Ich zeige es euch mal. Das ist das Bild des Jahres. Ein Eisbär, der selig auf einer Eisscholle schläft und dahin treibt. Das ist sein Fundament im Moment. Dieses Fundament gibt ihm Ruhe und Gelassenheit zu schlafen. Das Problem bei Eisbären ist, sie denken nicht voraus. Dass sie Sommer und Herbst fressen, 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 ist irgendwie intuitiv, damit sie den Winterschlaf überstehen. Aber es ist nicht gedacht. Wenn dieser Eisbär denken könnte, ich weiß nicht, ob der so ruhig schlafen würde, weil wie lange hält diese Eisscholle? Irgendwann ist Schluss damit. Dann heißt es schwimmen. Zum Glück können Eisbären sehr lange schwimmen. Wir Menschen, wir haben den Vorteil, wir können denken. Wir können auch schon mal vorausdenken. Das Problem bei vielen Menschen ist, dass sie ständig nur vorausdenken und noch eine Versicherung und noch eine Versicherung und noch eine Versicherung und was muss ich noch alles machen, damit nächste Woche gut geht und damit nächstes Jahr gut geht und damit meine Rente gut ist? Das Fundament Gottvertrauen, das Josef getragen hat, ist bei vielen Menschen gar nicht mehr da. Weil ich habe ja meine Versicherung. Ich habe meine Hausrat, ich habe meine Sturmschaden und ich habe dieses und ich habe jenes. Ach, Hochwasser ist da nicht mit drin, das ist aber dumm. Jetzt ist mein Haus abgesoffen. Ist egal, wie viele Versicherungen wir abschließen, es kann immer noch irgendwas passieren, wo die Versicherung mir dann anschließend sagt, ja nee, aber das können wir nicht bezahlen. Nee, hast du mal gesehen, auf Seite 87 unten links, da steht doch dann nicht. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Was wäre ich dann? Als erstes ist mir eingefallen, ich wäre vielleicht eine Quitte. Ein Quittenbaum. Ein Quittenbaum war mein Ur-Ur-Urgroßvater und ich bin heute die Quitte. Hat schon mal jemand versucht, eine Quitte vom Baum zu pflücken und zu essen? Dann macht keinen Spaß. Und es ist nicht lecker. Lecker ist aber Quittengelee. Hat schon mal jemand Quittengelee gegessen? Das ist lecker. Nicht? Meine Frau isst das leidenschaftlich gern. Ich mag das auch manchmal. Auf frischen Brötchen mit Quark drunter. Habe ich von meiner Mutter gelernt. Quark und Marmelade. Quittengelee. Aber wenn ich sage, ich bin die Quitte, damit aus mir Gelee wird, ist was die Voraussetzung? Dass jemand etwas mit mir macht. Dass jemand etwas aus mir macht. Und wer kann aus mir, der Quitte, etwas machen? Da fällt mir nur eine ein. Gott. Gott hat die Quitte erfunden. Die Brombeere und die Erdbeere, die Stachelbeere. Irgendwas dabei, was dir schmeckt? Ja, gut. Muss nicht mehr aufzählen. Aber es gibt noch viel, viel mehr, was dieser Gott erschaffen hat, was wunderbar und herrlich ist. Und ich glaube, für die nächste Woche steht als Wochenspruch, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Ich bin eine Quitte. Ich hänge an einem Quittenbaum. Ich brauche jemand, der etwas aus mir macht. Etwas Wohlgefälliges. Ich bin ganz weit davon entfernt, eine Rebe zu sein. Und jetzt gibt es diesen Gott, der das alles erfunden hat, der auch genau weiß, wir Menschen wissen das inzwischen auch, aber er wusste das mit Sicherheit schon sehr viel früher, man kann verschiedene Gewächse zusammenbringen durch Pfropfen. Wahrscheinlich wird Gott sehr lange daran arbeiten müssen, dass aus dem Pfropf eines Quittenbaumes, aufgestockt auf eine Weinrebe, auf einen Rebstock, dass da eine gute Traube draus wird. Das wird lange dauern. Aber wie heißt es bei Gott auch, 1000 Jahre sind bei ihm wie ein Tag. Also Zeit spielt keine Rolle. Ich will, dass aus diesem Quittenbaum mal ein großartiger Wein entsteht. Also nehme ich etwas von diesem Quittenbaum, Pfropfes. Ich habe überlegt, wie schreibt man das? Ich habe Pfropfen. Ne? Das heißt nicht Pfropfen, sondern Pfropfen. Allein, wie lange brauche ich, um das zu buchstabieren? Dieser Gott macht es einfach. Er kann aus uns ungehobelten Hölzern, egal welchen Stammbaum wir haben, und jeder von uns hat seinen Stammbaum, jeder von uns hat seine Vorgeschichte. Egal, ob es der Vater schuld ist oder die Mutter schuld ist oder der Großvater oder die Geschwister, mit denen man sich nicht verstanden hat, oder die Situation, dass man gar keine Eltern hatte. Jeder von uns hat seine Vorgeschichte, die ihn mehr oder weniger geprägt hat. Aus jedem dieser Stämme kann dieser Gott etwas Wunderbares entstehen lassen, indem er sagt, ich nehme dich, ich pfropfe dich auf meinen perfekten Weinstock, Jesus. Und ich habe alle Zeit der Welt, aus dir etwas Wunderbares zu machen. Weil wie wunderbar du einmal sein wirst, steckt von der ersten Sekunde an in dir drin. In jedem von uns ist dieser perfekte Mensch untergebracht von Gott. Es ist nur total verschüttet. Unter 750 Zwiebelhäuten oder dicken Rinden und was nicht alles. Aber der Kern, der in jedem von uns drinsteckt, ist von Gott so gedacht. Und Gott kann nichts anderes denken als perfekt. Also jeder von uns ist in seinem Kern schon perfekt. Und das rauszuarbeiten, ist weniger unsere Aufgabe. Wenn wir darauf vertrauen und sagen, okay Gott, du pfropfst mich jetzt dahin, ich bin zwar noch eine Quitte, aber ich vertraue darauf, dass du aus mir etwas Vernünftiges machen wirst. Ist das mein Fundament? Ist das unser Fundament? Oder ist es so eine Eisscholle? Das muss sich jeder fragen. Das muss sich jeder einzeln fragen. Ist Jesus Christus mein Fundament? Wenn man diese Frage mit Ja beantworten kann, dann muss man vielleicht zwischendurch, so wie ich, sagen, ich habe immer noch viel mehr Ähnlichkeit mit einer Quitte als mit einer süßen Weintraube. Aber ich vertraue darauf, weil ich stecke inzwischen in diesem tollen Weinstock und ich habe so viele Beispiele um mich herum, was da alles Großartiges draus entstehen kann, dass ich darauf vertraue, eines Tages wird Gott auch das Feine, das er in mich hineingesetzt hat, herausgearbeitet haben. Das ist das Wichtigste im Leben eines Menschen, dass wir sagen können, mein Fundament ist dieser Weinstock, Jesus Christus. Und wer das noch nicht so richtig für sich sagen kann, der kann aber auf jeden Fall sagen, Jesus Christus, egal ob ich Quitte bin oder Hagebutte oder was auch immer, nimm mich, mach was Vernünftiges aus mir und ich vertraue darauf, dass ich die Zwischenzeit, egal wie schlimm sie auch sein mag, an deiner Hand überstehen werde. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, ist ein Spruch von Menschen. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben, ist die Aussage Jesu Christi. Und dieser Jesus hat auch gesagt, nichts und niemand wird euch jemals wieder trennen von meiner Liebe. Ich bin bei euch bis an das Ende der Welt und ich passe auf euch auf.